Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Und heute sind zumindest unsere Gäste am oder ja, in der Nähe eines Strandes. Das werden wir sie gleich fragen. Uns zugeschaltet aus Bali sind Theresa und Fritz. Grüßt euch.
Hi, hi.
Hallo.
Wie geht's euch? Grüße nach Bali. Wo seid ihr gerade?
Ja, uns geht's sehr gut. Wir sind in der Nähe, eigentlich sind wir mitten in Canggu. Und da sind wir gerade in unserem Airbnb und schauen auf den Pool, haben aktuell Wetter, das ganz okay ist, also in der Regenzeit. Aber die Sonne lässt sich die letzten Tage nicht so wahnsinnig viel blicken, aber es ist trotzdem sehr gut auszuhalten.
Ist das ein Infinity-Pool? Ich nehme mal die Frage von Saini vorweg.
Nein, es ist ein kleiner Pool, der quasi zwischen unserem Living Room und unserem Bett steht. Also die Villa ist quasi so aufgebaut, dass du reinkommst, hast einen hohen Essbereich und dann gehst du durch den Garten mit dem Pool und hinten dran sind dann Schlafräume.
Ah, ja.
Das würde man bei uns in Katalogen oder in Hoteltexten online würde man das eine Poolvilla nennen.
Ja, genau.
Das ist dann schon ein Upgrade, Dominik, wieder. Das ist wieder Upgrade. Das ist nicht Standard. Das ist schon wieder was Schönes. So lässt genau. Es sich aushalten.
Habe ich also mir direkt Canggu notiert.
Canggu vielleicht zur Erklärung. Als ich auf Bali war, war Canggu noch up and coming. Und tatsächlich eher, ja, klar, ein Surferörtchen mit Surferstrand oder Stränden. Aber noch nicht so viel gebaut. Dann gab es, glaube ich, also ich habe mal dann bei uns in den Katalogen auch ein Hotel entdeckt irgendwann. Und im Vorgespräch habe ich jetzt gerade gehört, dass das jetzt voller stylischer Restaurants, Unterkünfte und auch Cafés ist. Also deswegen euer Coworking Heaven, euer Himmel zum Arbeiten oder zum Remote Working. Ist das so? Hat sich das so groß entwickelt?
Ja, tatsächlich schon. Also die letzten Jahre, es hat ja so in Seminyak angefangen und dann ist es immer mehr so Richtung Norden, die Küste hochgewandert und jetzt ist im Moment so der Hotspot in Canggu. Und ja, es ist schon Wahnsinn, was hier die letzte Zeit alles entstanden ist.
Man sieht auch überall, dass im Moment gebaut wird. Also die Zeit wird nicht verplempert, sie wird genutzt. Und man sieht, dass einfach unglaublich viele neue B&Bs und Homestays und sowas gerade gebaut werden.
Also tatsächlich dort der Fokus eher auf Menschen, die eben zum Surfen und zum Arbeiten und eher nicht für ein, zwei Wochen, sondern die für länger kommen, richtig?
Genau, richtig.
Mhm. Ja, das ist wirklich interessant, wie du das auch gerade beschrieben hast, dass sich das von Seminyak hoch gearbeitet hat, denn angefangen hat ja viel im Tourismus dort in Kuta, dann von Kuta nach Legian, von Legian nach Seminyak und jetzt bis Canggu. Interessant, interessant. Und immer, wie man das so schön sagt in der Trendforschung, zuerst kommen quasi wie nennt man sie? Die Explorer oder wie heißen die Trendsetter quasi? Und dann kann es sein, vielleicht ist es ja auch in 10, 20 Jahren so, dass Canggu dann eher ein touristisches Örtchen, ganz normal mit Urlaubern wird und dann ein Ort weiter wieder der Ort für zum Beispiel euch ist. Wie habt ihr euch gerade genannt? Online-Nomaden?
Ja, also ich glaube, so hat Dominik uns genannt.
Digitale Nomaden.
Genau, digitale Nomaden. Genau, also wir sind quasi... Ich finde das Wort digitaler Nomade immer so, ich weiß nicht.
Geht mir auch so.
Ja, es ist irgendwie ein seltsames Wort. Nomade klingt irgendwie so ganz unbeständig, aber ich muss zugeben, dass wir es schon mögen, auch länger an einem Ort zu sein und dann von dort aus zu arbeiten. Und ja, natürlich online, aber schon länger an einem Ort. Also dieses schnelle Reisen und so, das hat sich nicht so als unser Favorite herausgestellt.
Ja, dazu musst du...
Dominik, vielleicht erklärst du mal den digitalen Nomaden. Was ist das?
Ja, also ich denke, dass die viele Zuhörer werden das wahrscheinlich auch schon kennen. Aber es ist natürlich so, dass man eigentlich, man muss ja auch sagen, dass in der Corona-Zeit sich die digitalen Nomaden ja sogar auch in München breit gemacht haben. Ja, nur, dass man eben zu Hause geblieben ist, weil man von überall aus eben arbeiten kann. Man braucht eben nur eine Internetverbindung. Das heißt, als du vor 3 Wochen jetzt die Woche auf Madeira gewesen bist, hast du natürlich auch eine Art des digitalen Nomadentums erlebt, weil du natürlich ja vor Ort auch durch deine 4 Hotels bist du, glaube ich, gewesen, für Unterkünfte gezogen bist und ja auch überall gearbeitet hast, ne? Und so ist natürlich dieser Begriff entsprungen, indem man, und das ist natürlich auch ein Traum von vielen, man kann von überall aus der Welt, von der Welt arbeiten, in der Hängematte auf Bali oder eben auf dem Boot in Norwegen, je nachdem, ob eben die Internetverbindung stimmt, ja? Und das beschreibt, glaube ich, das digitale Nomadentum. Ist natürlich auch ganz schön, wenn man dann eben diese Freiheit genießen kann. Aktuell hocken wir natürlich alle im Homeoffice und arbeiten nur vom Zuhause aus, aber dieses Remote Work bedeutet, ich kann eigentlich von überall aus auf der Welt arbeiten.
Und das machen ja die beiden, also Theresa und Fritz. Ihr arbeitet dann, also ich weiß nicht, ob ihr da eine Hängematte habt, aber offensichtlich bestimmt eine Liege an eurem Pool, in der Poolvilla, da arbeitet ihr dann, richtig?
Genau. Also wir, tatsächlich ist es so, dass man sich das immer so schön vorstellt mit dem draußen arbeiten, aber das ist tatsächlich irgendwie, also man ist immer ganz froh, vor allem hier auf Bali, wenn man sich irgendwo rein verkrümeln kann, wo ein bisschen klimatisiert ist oder zumindest, wo man Schatten hat, sonst sieht man nämlich weder den Bildschirm noch kommt man durch den Tag, weil es ist hier wirklich, wirklich richtig, richtig warm. Also man hat immer so zwischen 26 und 36 Grad hier.
Ja, ich erinnere mich. Ich
und hohe Luftfeuchtigkeit, ne?
Ja, genau. Danke, Dominik. Ja. Stichwort. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass ich da offensichtlich ein Thema mit habe. Vielleicht bin ich genetisch eher auf trockenere Hitze programmiert. Aber das war überraschend. Ist es jetzt auch gerade, ist die Luftfeuchtigkeit auch gerade irgendwie um die 90%?
Definitiv, ja, weil gerade eben Regensaison ist und es regnet aktuell eigentlich beinahe täglich. Und danach ist es wirklich, also richtig, richtig schwül.
Oh. Ja, und wo kommt gerade, jetzt kommen wieder hier Surfer-Talks, Surfergespräche, wo kommt gerade die Brandung rein? Das ist ja auf Bali, das hatten wir ja schon mal, Dominik, erinnerst du dich, dass Bali zwei Küstenlinien natürlich hat, eben Osten und Westen. Canggu ist im Westen und kommt jetzt gerade in Canggu die Brandung rein? Oder ist sie gerade auf der anderen Seite? Also die Wellen, sagen wir mal, das unruhigere Meer, muss ich vielleicht spezifizieren, das unruhigere Meer, vielleicht auch mal, erinnerst du dich, Dominik, Seegras oder sowas, was angeschwemmt wird?
Ja, ja.
Also im Moment kommt in Canggu einiges an. Wir beide wissen das noch nicht so genau. Wir haben es nur einmal probiert zu surfen bisher. Es wird aber wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal folgen. Aber viele Freunde von uns surfen. Also da gehe ich davon aus, dass die Bedingungen hier ganz gut sind.
Ja.
Sonst würden sie wahrscheinlich nicht rausgehen.
Ja, das stimmt. Aber Sandy, wann warst du denn das letzte Mal auf Bali? Wann war denn das? Länger her?
Ja.
Ja, so lang schon.
Nee, ja. 2009, 8 oder 9.
Okay.
Ja, ungefähr. Ja.
Gut, dann wird's ja wieder
aber
Zeit.
Aber wie gesagt, diese Entwicklung, das hat man gesehen, dass sich das wirklich von Ort zu Ort immer weiterentwickelt.
Ja, interessant. Vor allem, weil ich natürlich als großes Ziel habe, das wisst ihr drei ja, dass ich mit meiner Verlobten und meinem kleinen Sohn nächstes Jahr auch dann mal für eine längere Zeit, mindestens 4 Wochen, Bali besuchen möchte. Daher interessiert es mich natürlich, aber unsere Zuhörer auch, was ihr so alles gemacht habt. Aber vielleicht, ich glaube, das ist auch bei euch ganz spannend, weil es ist im Vorgespräch auch schon rausgekommen, wie euer Weg denn nach Bali war. Ja, ihr seid ja nicht sofort Ziel Bali dorthin, sondern ihr seid ja zwischendrin auch, glaube ich, in Europa ein paar Stationen gemacht. Vielleicht berichtet ihr da mal ein bisschen von oder was auch gerade in der Pandemiezeit das Reisen für euch ja auch vielleicht sogar erschwert hat. Das war ja auch nicht ganz normal, was ihr dann da alles gemacht habt.
Ja, wie für viele war das Thema auch für uns so ein bisschen schwierig, das ganze Corona-Thema. Wir haben ja schon von längerer Hand eine Weltreise geplant, die in diesem Sommer eben beginnen sollte. Dann kam dann eben Corona. Wir wollten in Asien anfangen. Also unser erstes Ziel war eigentlich Thailand gewesen. Von da aus wollten wir dann in umliegende Länder. Und wie gesagt, durch Corona mussten wir dann unsere Pläne ein bisschen verändern. Haben dann auf Madeira angefangen. Sind dann von da aus dann über Lissabon an die Algarve, weiter nach Italien, von da aus dann auf griechische Inseln. Und dann hatte ich dann für uns die Möglichkeit über ein Business-Visum, also die Möglichkeit aufgetan, nach Bali einzureisen. Die haben wir dann Anfang Oktober, haben wir ja, haben wir es dann einfach, haben wir diesen Schritt gewagt und ihn bisher auch nicht bereut.
Und wie hat es dann auch alles so funktioniert? Also auch gerade bei der Einreise, meine im Oktober, ich weiß jetzt nicht, da war es ja bei uns, ging es so langsam wieder los. So, wie war das auf Bali? Also gerade auch, war das total easy, dort einzureisen?
Wie gesagt, mit diesem Visum war es eigentlich kein großes Problem.
Okay.
Man musste, also ja, grundsätzlich war das Reisen jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen mühsamer als sonst. Also es hat dann einfach damit zu tun gehabt, dass man sich ständig informieren musste mit neuen Einreisebestimmungen, mit irgendwelchen Quarantänevorgaben und sowas alle. Das war halt ein bisschen mühsam, aber das hat aber auch einen großen Vorteil gehabt, weil überall, wo wir waren, waren halt keine Touristen größtenteils. Und das heißt, man konnte sich die ganzen touristischen Hotspots, konnte man sich mehr oder weniger alleine angucken. Also von daher hat es auch für uns einen großen Vorteil gehabt.
Okay. Also habt ihr auch gar nicht irgendwie andere erlebt, die während des Lockdowns gereist sind? Oder hat man dann schon irgendwie auch Gleichgesinnte erlebt?
Doch. Also das auf jeden Fall. Wir haben echt immer mal wieder mit Menschen, gerade über Instagram, uns unterhalten, die den Schritt auch gewagt haben und auch während der Pandemie losgereist sind. Und ich muss tatsächlich sagen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben oder die wir machen durften unterwegs, waren wirklich sehr positiv. Natürlich fängt das alles bei dir selbst an. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du verantwortungsbewusst reist während dieser besonderen Situation, dieser Pandemiesituation. Ja, also durch die Bank weg, muss ich sagen, war es aber auch in allen Ländern so, dass immer für Vorkehrungen gesorgt war. Also insbesondere in Portugal zum Beispiel, also fanden wir es richtig vorbildlich. Man hat sich immer die Hände desinfizieren müssen, wenn man in einem Laden ist. Es war Maskenpflicht in den Restaurants und Bars und in den Einkaufszentren oder beziehungsweise in den Lebensmittelgeschäften. Und ich muss sagen, wir haben uns tatsächlich sehr sicher gefühlt während dieser ganzen Reise, trotz der Pandemie. Mhm.
Was mich interessiert hätte, das habe ich gerade so rausgehört, an den Orten, also eben Madeira, Algarve, ihr wart dann allerdings schon an touristischen Orten. Also ihr habt euch trotz Pandemie oder eben auch vielleicht aufgrund der Pandemie für Urlaubsorte entschieden. Verstehe ich das richtig? Oder wart ihr eher im Hinterland, irgendwo neue Spots entdecken? Das würde mich interessieren.
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also eben dadurch, dass wir vorher diese Reise geplant hatten, wirklich ewig. Und die sollte ja in Thailand anfangen. Sagt und so weiter. Und dann wurde dieser komplette Plan über den Haufen geworfen. Von da an haben wir gesagt, okay, wir planen jetzt einfach überhaupt nichts mehr. Wir lassen uns einfach treiben. Und das hat sich wirklich als sehr vorteilhaft erwiesen tatsächlich. Denn wir waren zum Teil an den klassischen Touristenorten, zum Beispiel auf Griechenland Ia. Das wollten wir natürlich unbedingt sehen, ne? Dieser Blick auf die Caldera und so weiter. Aber der große Vorteil war eben, dass es dort einfach keine riesigen Menschen ansammelt. Ja, zu diesem Zeitpunkt. Es war sehr leer, super wenige Menschen sind gereist, sogar in Restaurants, die sonst natürlich brechend voll sind. Wer Santorini schon mal besucht hat, der weiß das. Das ist gerade in Ia, dass das so die Innenstadt dort ist und alle sind dort. Und wir hatten tatsächlich, wir hatten immer freie Platzwahl und hatten einfach die Möglichkeit, überall schöne Fotos zu schießen, ohne dass irgendwie 1000 Menschen dort waren. Das war natürlich von großem Vorteil. Und zum Beispiel auf Madeira war das komplettes Kontrastprogramm. Da haben wir eigentlich kaum touristische Orte dort besucht, sondern waren super viel in der Natur und einfach, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Madeira wart, aber das ist wie so ein kleines Hawaii. Und im Prinzip, wenn man, wie ich zum Beispiel, so ein Table hat für Fotografie, dann ist das sehr zum Leidwesen von Fritz immer so, dass ich alle 2 Meter gesagt habe, halt mal an, hier kann man nur ein Bild machen. Weil es da wirklich so schön ist. Also landschaftlich, da lohnt es sich echt, wenn man sich einfach ein paar Wanderschuhe mitholt und einfach loszieht.
Und das erlebt ihr jetzt auch auf Bali, oder? Also eben, dass ihr merkt, es ist leerer.
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren zum Beispiel am Leke-Leke-Wasserfall, was ja auch so einer der Orte ist, die man gesehen haben sollte, wenn man auf Bali war. Und dann waren an diesem Tag, an dem wir da waren, insgesamt 8 Touristen, hat uns dann ein Einheimischer erzählt. Und normalerweise sind da so viele Leute, dass man sich dann echt überlegt, ob man da überhaupt hinfahren soll. Also das hat jetzt schon sehr, sehr viele Vorteile gehabt, wenn man es so sagen kann, dass wir zu dieser Zeit jetzt gerade reisen, weil, wie gesagt, einfach wenig los war.
Genau, und wir waren zum Beispiel auch in Ubud, in Tegalalang, dieses Reisfeld, das ist sehr bekannt, ganz bekanntes Fotomotiv auch, und ich war zuletzt 2017 dort, und da hat das normalerweise das am Tag tausende Besucher, die da durchlaufen. Es gibt Menschen, die da oben quasi Eintritt verlangen, die das alles regeln, besondere Pfade, über die die Besucher geleitet werden, damit man sich nicht gegenseitig im Weg rumtrampelt. Und dieses Mal kamen wir hin und wir sind tatsächlich super früh losgefahren, auch nochmal irgendwie um 5, weil dann hier schon die Sonne aufgeht, und kamen dann dort an, und es war einfach kein Mensch dort, außer uns. Niemand. Wir waren dort stundenlang allein, und es war total verrückt. Also wenn man das kennt aus dem Jahr 2017, als noch kein Corona existiert hat und Bali voll besucht war, dann ist das schon ein drastischer, muss
man sagen. Und waren denn die Enten da? Also wenn keine Menschen da waren, ich erinnere mich, dass, also als ich da war, war es auch nicht so voll, aber gut, 2009 war das Thema Influencer und Selfie und alle das gleiche Fotomotiv auch noch nicht so groß, weil ja, es ist tatsächlich das Reisfeld, glaube ich, was alle fotografieren wollen. Und das ja war damals halt noch mit Social Media noch nicht so stark. Da war man noch etwas mehr alleine. Aber wer immer da rumlief, laut quakend waren diese Langhalsenten oder sowas, diese Laufenten, genau. Das habe ich damals dann gelernt. Die werden da durch die Reisfelder geschickt und fressen dann alles. Hattet ihr die? Die finde ich super.
Ich fürchte, die sind wohl von Influencern verdrängt worden. Also, die sind uns nicht begegnet tatsächlich.
Also, okay. Die war denen zu voll, ja. Nicht zu voll, die gehen jetzt woanders quasi.
Genau.
Ja. Also gerade auch Ubud hattest du ja gerade genannt. Ubud fand ich natürlich als Infinity Pool Fan fantastisch mit diesen Hotels, wie heißt der Ayung River, und dann Infinity Pools, die wirklich oben stehen. Das haben mehrere Hotels, und dann auf diesen Fluss runterschauen oder auf andere Reisterrassen oder Reisfelder runterschauen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, hat sowas überhaupt auf?
Bedingt. Also es gibt ein paar Hotels, die jetzt mittlerweile wieder geöffnet haben, gerade in Ubud. Also Ubud ist im Moment generell sehr, sehr still. Aber dort haben die Hotels, also einige große, haben nochmal geöffnet und machen auch Kooperationen wieder, um das Ganze nochmal so ein bisschen anzukurbeln. Denn das ist halt auch was man mitbekommt, wenn man Instagram-Welt ein bisschen bewegt. Super viele Influencer sind jetzt mittlerweile wieder über das Business nach Bali eingereist, und wir haben auch fleißig quasi gegeben.
Ja. Darüber haben wir ja hier schon mal berichtet, ne, Zaini? Also da gab es ja den Bericht darüber, dass die Hotels oder insgesamt sogar der Tourismus in Bali, Tourismus, das Tourismusamt, um das mal so zu bezeichnen, hat ja dann wirklich auch die Influencer schon fast umsonst ins Land geholt, damit die entsprechend wieder Marketing und Werbung machen, damit es dann 2021 wieder weitergeht. Das führt mich natürlich auch zu der Frage oder auch zu der Überlegung, wie es den Menschen natürlich vor Ort auch geht. Also habt ihr da vielleicht auch irgendwie was mitbekommen, wenn natürlich weniger los ist und die Menschen leben ja natürlich auch vom, gerade die Einheimischen, vom Tourismus. Wie sind da so eure Eindrücke?
Also das ist sehr differenziert zu betrachten tatsächlich, weil wir sind hier in Tango, und hier ist es verhältnismäßig, ich würde sagen, es ist so ungefähr bei 30% vielleicht von dem, was man normalerweise hier an Touristen hat, weil sich hier jetzt im Moment so ziemlich alles sammeln, die eben auf Pakistan kommen, weil man hier eben wieder Cafés und Bars und Restaurants und Hotels und Unterkünfte, und ja, hier ist es relativ, also für Corona-Verhältnisse, belebt. Aber wenn man dann weiter runterfährt nach Kuta oder Legia, das ist wirklich, also wie eine Geisterstadt. Man sieht kaum Menschen, alle Läden dort sind zu. Es gibt vielleicht in einer Straße mal so drei Läden, die noch offen sind. Und was wir eben auch, also wir haben eben auch Kontakt zu ein paar Einheimischen hier, die eben gesagt haben, auch ob man unterstützt wird vom Staat, ist sehr stark von der jeweiligen Provinz ab. Das heißt, es gibt in manchen Provinzen, wo zum Beispiel gratis Reis verteilt, also es gibt Essen oder sowas umsonst, in anderen nicht. Dann gibt es Provinzen, da werden Restaurants und Hotels unter gewissen Auflagen unterstützt und in anderen nicht. Also insgesamt muss man schon sagen, die Einheimischen leiden hier schon sehr mancherorts.
Okay.
Und wie würdet ihr sagen, hat sich dadurch dann das Leben der Einheimischen im Alltäglichen verändert? Ich erinnere mich damals daran, dass ich doch Bali recht geschäftig fand. Also es ist nicht überall, sagen wir mal, paradiesisch und einsam, sondern es ist schon wuselig. Also viele kleine Mofas, Mopeds, die rumdüsen, weil halt auch gearbeitet wird und doch viele Einheimische einfach. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen auf dieser Insel, das ist ja keine kleine Insel, leben und arbeiten. Und dann ist immer die Frage gewesen, arbeiten die alle im Tourismus? Und es ist deswegen so viel Verkehr, weil die halt von A nach B zu ihrer Arbeit fahren, zu ihrem Hotel vielleicht oder Restaurant. Oder ist es doch so, dass man jetzt merkt, dass auch ohne Touristen Bali immer noch geschäftig ist, weil eben zum Beispiel andere Industrien, Landwirtschaft etc. Das würde mich interessieren.
Das, was wir jetzt mitbekommen haben, ist, dass die Leute, die vorher zum Beispiel in der Tourismusbranche gearbeitet haben, dass sie sich einfach probieren, eine andere Arbeit zu suchen. Also es wird im Moment wahnsinnig viel gebaut, wie wir eben schon gesagt haben, hier in der ganzen Region, in der ganzen Gegend. Und da wissen wir dann auch von Leuten, die jetzt eben Bauarbeiter geworden sind, so Aushilfsbauarbeiter sozusagen, dann die Leute, die es dann irgendwie die Möglichkeit sehen, ein neues Geschäft irgendwie zu machen, die probieren es dann durchzuziehen. Also zum Beispiel ein anderer Einheimischer, der probiert jetzt irgendwie Saft zu verkaufen, den wir ganz gut kennen. Das heißt, er geht jeden Morgen, steht dann in der Früh auf und presst dann eigenhändig Orangen aus und probiert dann nachher den Saft auf der Straße zu verkaufen. Die Leute probieren einfach, aus ihren Möglichkeiten ist das Beste zu machen, verbringen aber trotzdem auch noch viel Zeit mit der Familie. Und was uns sehr imponiert hat, ist die Tatsache, dass sie trotzdem alle total happy sind. Also die haben alle trotzdem noch ein Lächeln auf den Lippen. Und ja, das ist einfach, obwohl es ihnen nicht sonderlich gut geht, bleiben sie positiv. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache.
Sehr schön. Ja, es ist eine gute Form in der Pandemie, dieses Unternehmertum und dass man eben auch sich neue Geschäftsfelder sucht, gerade wenn eben Touristen ausbleiben, ist es leider, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann suche ich mir eine andere Möglichkeit. Ja, also da, glaube ich, könnten wir auch hier, ich hoffe, dass Dominik, ist das zu politisch? Ich sag das jetzt einfach. Ich glaube, da könnten wir viel draus lernen. Ja, weil tatsächlich habe ich die Sorge, dass uns das Ganze etwas träge macht. Und dann bin ich lieber erfindungsreich und such mir was Neues oder was Temporäres und gehe dann wieder in den Tourismus. Das imponiert mir dann genauso, muss ich auch sagen. Fritz, bin ich bei dir? Das imponiert mir auch, wenn die Leute einfach nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern sagen, okay, ich kann jetzt keinen Touristen vielleicht gerade bedienen, ich verkaufe jetzt Orangensaft. Finde ich super.
Ja. Was mir gerade noch in dem Zusammenhang eingefallen ist, es gibt hier in München ein kleines Startup, das heißt My Bali Café. Mhm. Und der Gründer ist halb Münchner, halb Balinese. Und ein sehr guter Freund von mir, der betreut die gerade so im Digital-Business, der ist auch investiert. Und die haben sogar auch schon mal einen Trip nach Bali dann gemacht. Und da habe ich das so ein bisschen mitbekommen und mitverfolgt, so wie die Geschichte war, weil ich das nicht wusste. Weil ich habe ihn dann gefragt, ist Kaffee denn etwas, was auf Bali, gibt es da Kaffeeplantagen? Ist es so wie in Brasilien oder eben in anderen Ländern, dass dann da Kaffee angebaut wird? Das wusste ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, das waren früher alles oder sehr häufig Kautschuk-Plantagen. Und die sind wohl sehr verbreitet auf Bali. Und da sind jetzt sehr viele in Kaffee, ja, sind irgendwie umgewandelt worden, was ja auch eigentlich recht cool ist und vor allem dann auch den Menschen vor Ort Arbeitsplätze schafft und da natürlich auch alles Fairtrade produziert und gehandelt wird. Ja. Also das fand ich auch ganz interessant.
Genau. Tatsächlich ist es ja so, dass von Bali relativ viel zu uns aus solchen Startups gekommen ist, sei es Schmuck oder Tücher, gewisse
Möbel.
Ja, oder diese Schirme gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, die sind gerade in diesem Sommer hier, wahrscheinlich weil die Leute es sich auch zu Hause schön machen wollten, jetzt hier in Europa, sind diese Schirme so in gewesen. Die seht ihr wahrscheinlich jetzt auf Bali relativ häufig, aber hier könntet ihr euch noch überlegen, ob ihr da ein kleines Geschäft aufmacht. Ich würde einen kaufen, ich habe nämlich keinen mehr gekriegt. Also diese schönen exotischen Schirmchen, also alles Mögliche kann man tatsächlich von dieser Insel. Sie hat ja immer noch dieses Traumpotenzial. Das merkt man ja jetzt auch bei euch.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Theresa und Fritz. In der nächsten Folge sprechen wir über die Hygienesituation bei Yoga und Rollerfahren, über ihren vierpfotigen Familienneuzugang und wie die Einreise funktioniert, wenn der Flughafen auf Bali für internationale Flüge gesperrt ist.